Wegen unsauberer Finanzgeschäfte sind schon viele ins Gerede oder gar ins Gefängnis gekommen. Geld ist ein schmutziges Ding, aber man braucht es halt. So denken manche. Wer zu viel davon hat, bezahlt dies mit einem verdorbenen Charakter. Es gibt ja auch den Satz, Geld verdirbt den Charakter. Das kann eine Feststellung sein, aber es kann auch eine Frage sein. Verdirbt Geld wirklich den Charakter? Beide Seiten behandelt in der folgenden Sendung der Lutherschen Stunde Walter Romminger aus Albstadt auf der Schwäbischen Alb unter der Überschrift Geld verdirbt den Charakter.
Fürs Fernsehen verwende ich wenig Zeit. Aber die Landes- und Tagesschau sehe ich mir, wenn es geht, an. Diese halbe Stunde nehme ich mir. Gute Nachrichten sind spärlich, schlechte dagegen zahlreich. Und mir fiel auf, bereits lange bevor der Finanzskandal und private Flugreisen Tag für Tag in den Medien breitgetreten wurden, wie oft von fragwürdigen Finanzgebaren, Bilanzfälschungen, Korruption und Ungereimtheiten bei Spenden die Rede war. Damals sagte ich zu meinem Vater, es vergeht kein Tag, ohne dass etwas derartiges in den Nachrichten zu hören ist. Kurz nachdem die Lawine Finanzskandal losgetreten war und zu Tal donnerte, sprach ich mit einer älteren Dame am Telefon. Wir telefonieren und schreiben einander des Öfteren. Sie sagte damals sinngemäß, sind denn die alle korrupt? Sie meinte die Oberen in Parteien und Politik, Wirtschaft und Finanzen. Dabei war vieles von dem, was später offen auf dem Tisch lag, noch nicht bekannt und vieles der fragwürdigen Machenschaften um das liebe Geld bleibt wohl auf immer im Dunkeln. Es mag sogar gut sein, wenn man nicht alles weiß. Man könnte ja sonst verzweifeln oder völlig abstumpfen. Die Beobachtung jedenfalls scheint die gängige Ansicht zu bestätigen. Geld verdirbt den Charakter. Denn Geld übt eine ungeheure Faszination und Macht aus. Je mehr man hat, desto mehr will man. Wer Geld hat, hat Einfluss. Geld regiert die Welt, heißt ein Sprichwort. Zwar wird gesagt, der Charakter eines Menschen sei nicht veränderbar, aber ich wage zu behaupten, dass Geld schon oft den Charakter eines Menschen beeinflusst hat. Es bringt das fertig, was nur weniges in der Welt schafft. Ich bin überzeugt, dass so mancher aufgrund des Geldes, mit dem er nicht fertig wird und umgehen kann, einen verdorbenen Charakter an den Tag legt. Hinter der gängigen Ansicht, dass Geld den Charakter verderbe, steht ja auch eine lange Erfahrung. Und Beispiele fallen einem leicht ein. Doch bei einem durchs Geld verdorbenen Charakter ist der Fall oft auch tief. Dafür gibt es Beispiele. Ein begabter Finanzmann beginnt klein mit einem Steuerberatungsbüro. Nach etlichen Jahren hat er eine Kanzlei mit Dutzenden von Beschäftigten. Er ist geschickt und clever, aber vom Erfolg und Geld auch charakterlich verändert und deshalb auch in seinen Gewohnheiten. Früher war er in seiner Kirchengemeinde in verschiedenen Bereichen engagiert. Später taucht er nirgends mehr auf. Aber nicht nur das. Er berät falsch. Er legt für seine Kunden schwarze Konten an. Und er wird dabei ertappt. Das Gericht verurteilt ihn zu Gefängnis. Gleich nach der Urteilsverkündigung begeht er Selbstmord. Ein recht tragischer Fall eines angesehenen Mannes, auf dessen fachliches Wissen viele ihr Vertrauen setzten, der aber in Wirklichkeit einen von Erfolg und Geld ramponierten Charakter hatte und ein schreckliches Ende fand. Mit seinem schlechten Gewissen wurde er anscheinend nicht fertig. Dass es bei einem durch Geld verdorbenen Charakter nicht zu einem schmählichen Ende kommen muss, ja, dass Gott aus Bösem Gutes hervorgehen lassen kann, das hören Sie gleich. Wir gehen zeitlich weit zurück in eine weit entfernte Gegend. Das Römische Reich dehnt sich über den größten Teil der damals bekannten Welt aus. So werden auch die Juden in Israel von den Römern beherrscht. So mancher jüdische Mitbürger stellt sich als Zolleintreiber in römische Dienste. Betrug und Härte, Ungerechtigkeit und Bestechung sind damit verbunden. Das bringt ihm dann zwar viel Geld ein, aber andererseits auch Verachtung. Seine Landsleute werten dies als nationalen Verrat, weil ein Zöllner durch sein Tun eine fremde und so verhasste Herrschaft stützt und sich obendrein auf Kosten unterdrückter Volksangehöriger bereichert. Und ein jüdischer Zöllner gilt als religiöser Verräter, weil die Juden nur Abgaben für religiöse Zwecke kennen. Mit ihren Zollabgaben unterstützen sie die römischen Staatskassen und vielleicht sogar den Götzendienst. Wie verhasst ihnen das doch alles ist! Wer sich zum Erfüllungsgehilfen eines solchen Systems macht und bei solchen Machenschaften mitmacht, der muss einen schlechten Charakter haben. Und das viele Geld, das er machen kann, verdirbt ihn weiter. Zu der Zeit gibt es einen Oberzöllner in der Oasenstadt Jericho. Er heißt Zachäus. Hier laufen die Zollgeschäfte gut. Zachäus hat es zu großem Reichtum gebracht. Wenn auch nicht immer auf die ehrliche Tour. Aber was soll's, Geld stinkt nicht. Hauptsache, man hat es. Egal wie. Und doch sieht es in seinem Innern so gut nicht aus. Sein vom Geld verdorbener Charakter lässt ihm keine Ruhe. Aber zeigen kann er dies auch niemandem. Eines Tages hört er, Jesus, der Wanderprediger aus Galiläa, kommt in seine Stadt. Ihn muss er sehen. Aber die Menschenmenge an der Straße, durch die Jesus kommen muss, ist dicht und er ist viel zu klein. Aber er ist clever. Er steigt auf einen Baum an der Straße. Von da aus kann er gut sehen und das Geäst verbirgt ihn vor neugierigen Blicken. Sehen aber nicht gesehen werden. Er will ja eigentlich bloß Jesus sehen, nicht mehr. Wie erstaunt ist er da, als Jesus ihn anspricht, in seinem, wie er meint, sicheren Versteck. Den Augen Jesu bleibt nichts verborgen. Jesus fordert ihn auf, vom Baum zu steigen. Und Jesus lädt sich sofort selbst in das Haus des Zachäus ein. Ich muss heute in deinem Hause einkehren. Jesus macht diesem vom Geld charakterlich verdorbenen Zöllner keine Vorwürfe. Zachäus wird klar, so wie ich bisher lebte, ist es falsch. Zachäus hängt nach dieser Begegnung mit Jesus nicht mehr am Reichtum. Er bereut seine früheren Verfehlungen und er will sogar den Schaden, den er anderen zugefügt hat, wieder gut machen. Die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Das ist mehr, als das Gesetz der Juden verlangt. Zachäus, der Zöllner, ist wirklich ein ganz anderer geworden. Zachäus tut mehr, als nur seine Schuld zuzugeben. Heute bleibt bei vielen meist sogar das Eingeständnis von Schuld aus. Stattdessen versuchen sie, sich selbst zu rechtfertigen. Man will die Schuld nicht zugeben oder nur scheibchenweise eben so viel ans Licht kommt. So gesehen kann anscheinend Geld den Charakter verderben. Aber an Zachäus zeigt sich, die Begegnung mit Jesus lässt nicht unverändert. Freilich, so drastisch fällt der Wandel nicht immer aus. Und kann es gar nicht. Je mehr einer Dreck am Stecken hat, umso mehr fällt die Veränderung auf. Eins jedoch geht aus dem Beispiel des Zachäus hervor. Für Jesus gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Auch unter denen nicht, deren Charakter durch Geld korrumpiert ist. Ganz bezeichnend endet die Zachäus-Geschichte mit dem Wort Jesu, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Bis jetzt haben wir gesehen, wie leicht Geld den Charakter verdirbt, aber auch, wie ein vom Geld verdorbener Charakter durch die Begegnung mit Jesus vollständig verändert werden kann. Geld kann jedoch auch segensreich angewandt werden. Dazu ein eindrückliches Beispiel. Der wohlhabende Kaufmann Henri Dunant mietet bereits als 20-Jähriger in Genf einen Saal und beginnt eine Evangelisation unter jungen Männern. Später gehört er zu den Gründern des CVJM-Weltbundes, einer christlichen Organisation. Seinen Lebensauftrag erhält er jedoch durch ein unvorhergesehenes Erlebnis. 1859 gerät der gut 30-Jährige auf dem Weg nach Nordafrika in das Getümmel der Schlacht von Solferino in Oberitalien. Das unbeschreibliche Elend der Verwundeten trifft sein Herz. Auf eigene Kosten lässt er einen flammenden Bericht drucken, mit dem er an das Gewissen der Menschen appelliert und die Gründung freiwilliger Hilfskorps vorschlägt. Mit diesem Anliegen durchreist er Europa und erreicht schließlich die Einberufung einer internationalen Konferenz, die den Grundstein zur Genfer Konvention von 1864 legt. Die Neutralität des Sanitätsdienstes wird anerkannt, ebenso das von ihm vorgeschlagene Zeichen, eine weiße Binde mit rotem Kreuz. Für Dunant war dies mehr als die Vertauschung der Farben in der Flagge seines Heimatlandes Schweiz. Für ihn brachte dies zum Ausdruck, aus welchem Geist er dies tat. Dunant war überzeugter Christ, dessen Glaube durch die Liebe tätig wurde, wie es im Brief an die Galater heißt. Nachdem er über 50.000 Franken für das Rote Kreuz gegeben und im Dienst der Barmherzigkeit den eigenen Betrieb vernachlässigt hat, muss er bankrott erklären. Dunant wird arm, damit anderen geholfen werden kann. Das Vorbild Jesu steht dahinter. Jesus wurde, obwohl er reich ist, doch arm um unseretwillen, damit wir durch seine Armut reich werden. Das Eintreten für die Menschlichkeit aufgrund seines christlichen Glaubens brachte Dunant um allen materiellen Wohlstand. Jahrzehntelang lebte er im Armenspital von Heiden im Kanton Appenzell. Die Welt vergisst ihn, die ohne Männer wie Dunant noch kälter wäre. Viel Gutes hat er anderen getan. Nach langen Jahren wird er von einem Reporter entdeckt und mit späten Ehrungen überschüttet. 1901 erhält er den Friedensnobelpreis. Dunant selbst wehrt sich gegen diese Ehrungen. Er wollte nie mehr sein, als was der letzte Satz seines Testamentes zum Ausdruck bringt. Ich bin ein Jünger Jesu und sonst nichts. Lange nach seinem Tode, er starb 1910, erschien ein Buch über ihn, das den bezeichnenden Titel trägt, gegen den sich Dunant aber sicher gewehrt hätte. Genie der Menschlichkeit. Wir sehen also, wegen des Geldes muss man nicht einen verdorbenen Charakter bekommen, obwohl die Gefahr, dieser Macht zu erliegen, groß ist. Man kann aber auch Herr darüber sein. Jesus selbst hat dazu geraten, schafft euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Mit Geld kann man Gutes tun, dann ist es richtig eingesetzt. Ein aufrichtiger und in Gott gefestigter Charakter wird sich nicht vom Geld korrumpieren lassen. Umgang und Einstellung zum Geld sind eine Charaktersache. Jedenfalls, wer Jesus begegnet ist und dabei von ihm gründlich gewandelt worden ist, hat einen zum Guten veränderten Charakter. Denn die Begegnung mit Jesus lässt nicht unverändert. Wenn schon Geld den Charakter verändern kann, wie viel mehr erst Jesus? Ein durch Jesus Christus veränderter Charakter ist dann durch Geld nicht so einfach zu Fall zu bringen.